Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zu Vögel News und herzlich willkommen im neuen Jahr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Für uns ist es zwar die letzte Episode des Jahres, aber für Sie ist es die erste. Hallo Fabian. Ich hoffe, wenn Sie das hören, ist der Fabian gut ins neue Jahr gerutscht. Ich hoffe, Sie auch und ich hoffe natürlich für mich selber, dass ich gut reingekommen bin. Jetzt befinden wir uns natürlich noch etwas im Vorweihnachtsstress. Deswegen beglücken wir Sie jetzt zum 01.01.2026 auch mit einer weiteren News-Folge. Die nächste reguläre Folge wird Sie dann am 01.02. überall dort erwarten, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Homepage. Lieber Fabian, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen?
Fast tatsächlich, ja. Bin sehr früh dieses Jahr dran für meine Verhältnisse.
Das ist fantastisch. Ich habe tatsächlich bis auf zwei Geschenke für meine Nichten auch alle Weihnachtsgeschenke schon zusammen. Jetzt liegt die Weihnachtszeit zwar hinter uns, wenn diese Episode ausgestrahlt wird. Wir haben aber trotzdem ein kleines Geschenk für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das wir in der letzten Folge auch schon angekündigt haben. Ab sofort ist nämlich das Vögelmagazin auch digital erhältlich. Sie müssen nicht mehr jedes Mal zum Kiosk rennen, falls Sie noch kein Abonnement haben, was wir Ihnen natürlich wie immer auch wärmstens ans Herz legen. Aber Sie können jetzt überall unterwegs, zu Hause und wo Sie sich gerade befinden sollten, das Vögelmagazin auch digital lesen. Das lässt sich ganz einfach bei uns auf der Homepage anklicken. Fabian, wie funktioniert das genau?
Naja, man geht auf unsere Homepage, sucht sich dann die Ausgabe raus, die man haben möchte. Zumindest ab Ausgabe 1 2024 Stand jetzt kann man jede Ausgabe sich herunterladen, sucht sich die dann entsprechend auf der Homepage aus, drückt auf Download und wird dann in unseren Partnershop Humanitas weitergeleitet und kauft dann da ganz einfach die digitale Version des Heftes.
Das ist ja fantastisch. Das heißt, ich muss nicht auf die neueste Ausgabe warten, sondern kann auch schon ältere Ausgaben, die mir vielleicht noch in meiner Sammlung fehlen, direkt runterladen und mir anschauen. Ist das richtig?
Genau, so ist es. Wie gesagt, bis jetzt sind wir bis Ausgabe 1 2024 zurückgegangen, aber perspektivisch kommen da auch noch die älteren Ausgaben dazu. Das dauert aber natürlich seine Zeit.
Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, würde ich sagen. Also, wir sind ganz gespannt, wie Ihnen unser neues Angebot gefällt. Ich finde es super, ich finde das super praktisch. Und schauen Sie doch mal bei uns auf der Internetseite vorbei. Und da können Sie dann natürlich auch gleich den Podcast anhören. Und da sind auch alle älteren Folgen verfügbar. Jetzt wollen wir uns aber den neuesten Neuigkeiten widmen. Fabian, du machst heute den Anfang. Letztes Mal wäre ich, glaube ich, dran.
Ja, so ist es. Ich meine, passenderweise zum Thema tatsächlich habe ich heute noch ein Video darüber gesehen. Du hast das mit Sicherheit auch schon mal irgendwo im Internet so entdecken können, wie Möwen Leuten was klauen. Meistens
essen. Das habe ich nicht nur im Internet gesehen, das habe ich auch schon live erlebt. Mir ist auch schon das Krabbenbrötchen von der Möwe aus der Hand stibitzt worden. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm dafür, dass ich noch Krabbenbrötchen esse. Das ist ja ökologisch auch etwas fragwürdig. Aber genau das ist mir schon passiert.
Naja, im tiefsten Hunsrück ist das kein Problem für mich. Aber die Videos, die schaue ich dann trotzdem gerne, weil die Reaktion der Leute einfach immer doch sehr unterhaltsam anzusehen ist. Die Möwen sind da auch nicht sehr wählerisch, was sie klauen. Ne? Also dir klauen sie das Krabbenbrötchen, aber auch Pommes, Eis oder sonst irgendwas. Das wird alles gerne genommen. Und mitunter gehen sie dabei wohl auch echt gewitzt vor, wenn sie sich diese Sachen holen. Was aber tun, um die Störenfriede zu vertreiben? Das werden sich viele fragen, denen sowas schon mal passiert ist oder die sich auch in Zukunft einfach davor schützen wollen. Und eine Untersuchung von Céline Rémy von der University of Exeter und ihrem Team hat eine Lösung dafür parat. Man soll die Möwen ganz einfach anschreien.
Ah, okay. Das ist ja relativ einfach. Also ich habe mich bis jetzt mit Fuchteln und Weglaufen verteidigt. Aber anschreien funktioniert auch gut. Das ist gut zu wissen, weil schreien kann ich ganz gut.
Ja, also wegrennen bringt vielleicht auch was, aber das Schreien ist wohl effektiver. Also sie haben es bis jetzt an insgesamt 61 Vögeln getestet. Sie haben denen eine Brotdose mit Pommes hingestellt und dann verschiedene Möglichkeiten probiert, die Möwen zu vertreiben. eben einerseits das Anschreien, dann das Normale drauf einreden und sie haben den Sound von einem Rotkehlchen abgespielt. Warum auch das immer man das gemacht hat. Das würde mich jetzt auch nicht verschrecken.
Wahrscheinlich als ja, Kontrollgruppe, nehme ich mal an.
Möglich. Also auf jeden Fall wurde ein guter Erfolg erzielt beim Geschrei. Da ist nämlich über die Hälfte aller Möwen innerhalb von einer Minute davongeflogen. Wenn man nur normal gesprochen hat, sind gerade mal 15% der Möwen abgehauen. Und wenn man das Rotkehlchen gehört hat, hat es die Möwen eigentlich überhaupt nicht interessiert. Sie haben zwar mal so geguckt, aber ansonsten hat die das nicht gekratzt.
Ja, das fällt wieder unter die Kategorie wie aus dem echten Leben. Jeder, der Kinder hat, weiß es. Wenn man freundlich mit ihnen redet, passiert gar nichts. Wenn man normal redet, passiert auch immer noch nichts. Oft. Und dann, wenn man irgendwann anfängt, die Nerven zu verlieren, dann kommen sie so langsam in die Gänge. Ist bei Möwen auch so offensichtlich. Da sind sie dann doch am Ende alle gleich.
Ja, so ist es. Und was man am besten auch noch machen sollte, und das wäre auch uns als Menschen unangenehm, man soll die Möwen direkt anstarren, während man sie anschreit. Ne? Also wenn mich jemand anstarrt und dann womöglich noch dazu schreit, ich kann die Möwen verstehen, die dann abhauen.
Ich wäre auch leicht irritiert, um ganz ehrlich zu sein, und mir würde auf jeden Fall der Appetit vergehen. Gefräßige Seevögel haben schon den ein oder anderen Touristen um sein Mittagessen gebracht, aber ein anderer gefräßiger Seevogel hätte bald die Entdeckung einer neuen Walart verhindert. Das ist ein bisschen kurios und diese Meldung ist tatsächlich auch ein bisschen kurios, denn eigentlich geht es hier ja um die Walart und gar nicht so sehr um den Vogel selber. Aber der hätte eben fast verhindert, dass diese neue Walart, nämlich der Schnabelwal, tatsächlich nachgewiesen wird. 1958 machte man die Entdeckung, dass eine bis dahin unbekannte Walart als Kadaver an der japanischen Küste angespült wurde. Es hat tatsächlich bis zum Jahr 2020 gedauert, bis Biologen und Forscher der Oregon State University weitere Hinweise auf diesen Schnabelwal erlangt haben. Und zwar haben sie mit speziellen Mikrofonen in die See gehorcht und haben dort ein Signal aufgefangen, das zu keiner bekannten Tierart passt. Und da haben die Forschenden dann vermutet, dass es sich um Signale des Schnabelwals handeln könnte. Man nahm zunächst an, dass der Wal da nur durchzieht, aber nachdem sich dann die Hinweise gehäuft hatten und dieses Signal immer häufiger aufgezeichnet werden konnte, gelang es dann den Forschenden um Elizabeth Henderson tatsächlich auch mit Tiefseekameras die Schnabelwale zu entdecken. Es war aber wahnsinnig schwierig, von diesen Walen tatsächlich mal eine Probe oder längere Sichtung zu erlangen. Also hat dann ein anderer Biologe ein spezielles Gewehr abgefeuert, mit dem so kleine Gewebeproben aus dem Wal herausgeschnitten, harponiert, wie auch immer werden. Klingt brachial, aber offensichtlich ist das diese Pfeilmethode relativ harmlos. Es geht darum, kleine Gewebeproben und vor allen Dingen DNA-Material zu gewinnen, um weitere Untersuchungen machen zu können. Und als dieser Pfeil mit diesem kleinen Gewebestückchen wieder an die Oberfläche gezogen wurde, landete doch just in dem Augenblick ein Albatros auf der Reling dieses Schiffes und schnappte nach dieser Gewebeprobe. Also fast wäre es soweit gekommen, dass die Entdeckung oder der tatsächliche Nachweis dieses bisher unbekannten Wales daran gescheitert wäre, dass ein hungriger Seevogel sich diese Gewebeprobe geschnappt hat. Und was haben die Forschenden in diesem Moment gemacht? Sie haben tatsächlich den Vogel angeschrien und zwar in heller Panik, weil sie nämlich alle quasi ihre Felle oder ihre Gewebeprobe haben davon schwimmen oder im Magen des hungrigen Albatros verschwinden sehen, haben geschrien, haben mit ihren Pausenbooten in diesem Falle nach dem Vogel geworfen, um ihn zu vertreiben und ihn abzulenken. Und das hat dann auch funktioniert. Der Albatros hat von diesem kleinen harpunenartigen Probeentnahme-Pfeil abgesehen oder abgelassen und die Forschenden konnten dann tatsächlich diese Probe zur Analyse einsenden und es stellte sich heraus, dass der Schnabelwal dort offensichtlich heimisch ist, dass er dort nicht nur durchzieht und dass es sich um eine völlig eigenständige neue Art handelt. Es gibt wohl noch eine verwandte Art, den Perinschnabelwal, den kennt man aber auch nur von Kadaverfunden. Den hat man auch noch nie tatsächlich gesehen oder nachgewiesen. Und da schließt sich quasi der Kreis. Hungrige Seevögel klauen nicht nur das Mittagessen, sondern möglicherweise auch wichtige Proben, die dann ganze Forschungsexpeditionen, ja, vernichten, hätte ich jetzt fast gesagt, aber die ganze Forschungsexpedition dann scheitern lassen.
Ja, aber gewissermaßen hat der Albatros ja dann doch das Mittagessen geklaut, wenn die Leute da mit ihren Pausenbroten nach ihm geworfen haben.
In diesem Fall hat er das Mittagessen dann wahrscheinlich geklaut. Ich weiß jetzt nicht, ob Albatrosse sich normalerweise für Salami-Brötchen interessieren, aber es scheint zumindest gewirkt zu haben. Vielleicht ist es auch nur das Wurfgeschoss an sich gewesen, was ihn dann vertrieben hat. Aber ich kann mir vorstellen, was die für eine Panik hatten, denn ich habe ja selber mal vor etlichen Jahren in der Forschung gearbeitet und wenn man Wochen und Monate an irgendetwas intensiv arbeitet und man sieht so seine Fälle in kürzester Zeit durch ein Missgeschick davonschwimmen, dann kann man schon mal etwas ungehalten reagieren. Der Albatros hat es überlebt, vermutlich zieht er immer noch über das Meer, über den Pazifik in der Baja California Region. Und Albatrosse können ja sehr alt werden. Da haben wir doch auch mal, war das ein Albatros? Die Meldung, die wir mal hatten, der nach sehr vielen Jahren dann einen neuen Partner gefunden hat. Und das meine ich doch, ne? Das mit, war das nicht nach über 50 Jahren oder 75? Also es war auf jeden Fall fantastisch alt. Ja, das war schon für ein Menschenalter, hat man schon gedacht, ja, wenn man dann noch einen neuen Partner oder eine neue Partnerin findet, dann kann man sich schon glücklich schätzen. Ich meine, das war 75. Wir gucken das nochmal nach. Wir setzen es in die Shownotes, wie alt dieses Albatros-Weibchen dann tatsächlich war, dass ich einen neuen Partner... Oder Albatros-Männchen?
Wir gucken das nochmal nach.
Es war ein Weibchen, ne? Meine ich doch auch.
Naja.
Wie dem auch sei, der Albatros wird vermutlich immer noch glücklich und zufrieden mit dem Salami-Brot im Magen über den Pazifik fliegen.
Und wartet auf die nächste Expedition.
Wartet auf die nächste Expedition, also ist ja auch noch gar nicht lange her, das war 2024, ne, also das wurde jetzt, der wurde jetzt gerade erst entdeckt oder beziehungsweise tatsächlich dann bestätigt, dieser Schnabelwal, das ist noch eine ganz frische Meldung. Da sind wir ganz gespannt, was sich da noch in den nächsten Jahren finden lässt. Die Tiefsee ist ja immer für spannende neue Entdeckungen gut, viel mehr gibt es auf diesem Planeten ja auch nicht mehr oder viel mehr Ecken, die der Mensch noch nicht komplett bis in den letzten Winkel untersucht und erforscht hat.
Ja, dann kommen wir doch einfach zur nächsten Nachricht. Du hast ja gerade schon davon erzählt, dass wir mal ein Albatros-Weibchen hatten, das nach vielen Jahren noch einen Partner gefunden hat. Und im Prinzip geht es darum, ja in der gesamten Vogelwelt Partner finden. Und viele Vögel haben im Laufe der Evolution doch ausgefeilte Eigenschaften herausgebildet, um eben Partner anzulocken. Meistens sind es die Männchen, die die Weibchen beeindrucken müssen. Und das machen sie oftmals in Form ihres Federschmucks. Und man mag es vielleicht gar nicht glauben, aber dieser Federschmuck führt mitunter dazu, dass die Sichtverhältnisse der entsprechenden Vögel so sehr eingeschränkt werden, dass man sie fast schon als blind bezeichnen könnte. Also hier bekommt der Ausdruck Liebe macht blind wirklich eine wortwörtliche Bedeutung.
Ja, das ist ja fantastisch. Gibt es denn da Beispiele bei uns für?
Ja, also es gibt zumindest eine Art, die verwandt ist mit unserem heimischen Jagdfasan. Nämlich den Goldfasan. Der verfügt über einen ausgeprägten federigen Kopfschmuck und zwar so ausgeprägt, dass die Sicht davon merklich beeinträchtigt wird. Die Hühnervögel besitzen im direkten Umfeld ihrer Augen nämlich Federn und die stehen dann so blöd ins Sichtfeld, dass die Vögel bis zu 40% ihrer Umgebung nicht mehr wahrnehmen können. Vor allem der obere Bereich des Blickfelds wird eigentlich komplett abgedeckt von Federn. Das heißt natürlich auch, dass die Fasane Greifvögeln relativ gut ausgeliefert sind, weil sie sehen einfach nicht, dass die von oben kommen. Liebe macht hier also nicht nur blind, sondern ist auch noch gefährlich.
Der macht möglicherweise auch tot. Das ist ja, also äußerst ungünstig. Interessant, dass sich das überhaupt entwickeln konnte, weil das muss ja trotzdem einen so entscheidenden Paarungsvorteil haben, diese Federn, um die Augen, dass sich das mit den Verlusten durch Greifvögel, also durch das verminderte Sichtfeld, ausgleicht. Also das ist ja wirklich spannend, was sich da für interessante Auswüchse gebildet haben.
Ja, das finde ich auch. Und es ist auch tatsächlich einfach nur zur Balzzeit. Also sobald die vorbei ist und im Herbst gemausert wird, dann verlieren die Fasane ihren Federschmuck und sie sehen auch wieder völlig normal. Ja, also sie leben nur während der Balz so richtig gefährlich. So
richtig gefährlich. Ja, ja, fantastisch. Okay, also wer das Liebesspiel quasi überlebt hat, der hat dann auch gute Chancen, nach der Balz durch den Winter zu kommen und sich dann im nächsten Frühjahr in ein neues Abenteuer zu stürzen. Mal sehen, wer es dann überlebt. Und wo wir gerade von Fasanen gesprochen haben, sehe ich hier gerade vor meinem Fenster, wie sich aber ein ganz stinknormaler Jagdfasan hier an das Wasser oder an diesen Elbe-Seitenarm zum Trinken begibt. Naja, wenn man vom Teufel oder vom Fasan in diesem Falle spricht. Der kann allerdings mit ziemlicher Sicherheit ganz gut sehen. Der hat ja keinen so einen opulenten Federschmuck am Kopf. Das ist auf jeden Fall ganz verrückt, was für Auswüchse das dann doch annimmt. Eine andere Eigenschaft, die viele Vögel haben, um Weibchen während der Paarungszeit zu beeindrucken und auch ihre Brutreviere zu markieren und zu verteidigen, ist der Gesang. Das kennen wir. Im Frühjahr hören wir vermehrt Vogelgesang. Jetzt ist es relativ still. Es gibt noch so ein paar vereinzelte Vertreter, die man immer noch hören kann. Das Rotkehlchen zum Beispiel. Das kann man jetzt auch im Winter hören. Ansonsten ist es jetzt bis auf vereinzelte Rufe von Greif- und Rabenvögeln still geworden in unseren Landschaften. Im Frühjahr sieht das aber ganz anders aus. Es wird viel gesungen, es wird gebalzt. Und in der Vogelwelt ist es vornehmlich so, dass die männlichen Vögel diese Balzrituale eben ausführen und eben auch den Hauptteil des Gesangs übernehmen. Mittlerweile weiß man, dass es auch einige Vogelarten gibt, bei denen die Weibchen relativ intensiv singen. Bei den Kanarienvögeln ist das aber nicht so. Bei den Kanarienvögeln singen hauptsächlich die männlichen Exemplare. Und Forschende des Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz, ein wunderbares Institut, das uns, wie schon häufiger erwähnt, mit sehr vielen spannenden Forschungsergebnissen zu dem Thema Vögel versorgt und was vor allen Dingen auch mein allerliebstes Forschungsfeld, nämlich die Kognition, bedient. Diese Forschenden haben sich mal angeschaut, welche Regionen im Vogelhirn für den Gesang verantwortlich sind und haben festgestellt, das weiß man auch schon länger, dass es bestimmte Regionen gibt, ähnlich den Regionen in unseren Hirnen, die für die Sprache zuständig sind, die für den Gesang verantwortlich sind. Und wenn man sich jetzt diese Hirnregionen anschaut und wenn man sich die Genexpressionsmuster in den Hirnregionen anschaut, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass insbesondere im Frühjahr und bei männlichen Vögeln diese Hirnregionen an Größe gewinnen. Das heißt, wenn gesungen werden soll oder muss, dann werden diese Hirn, oder glaubte man, dass diese Hirnregionen größer werden. Jetzt hat man aber mittlerweile ein besseres bildgebendes Verfahren entwickelt und kann sich solche Sachen auch detaillierter anschauen und hat festgestellt, nein, diese Hirnregionen werden gar nicht größer zu der Zeit, sondern werden nur deutlich aktiver. Die Neuronen teilen sich nicht, werden nicht mehr, diese Region wächst nicht, sondern es bilden sich lediglich neue und stärkere Verknüpfung zu anderen Neuronen aus. Und hauptverantwortlich scheint dafür das Hormon Testosteron zu sein. Früher glaubte man ja, dass sich nach der Jugendzeit und nach Abschluss der Gehirnentwicklung keine besonderen Ereignisse mehr im Gehirn abspielen. Das nahm man sowohl von Menschen als auch von Tieren an. Und daher kommt auch dieser Spruch, was Hänschen nicht lernt, das lernt der Hans nimmermehr. Man weiß mittlerweile, dass je mehr man sein Gehirn tatsächlich benutzt, es dann auch flexibler bleibt. Also mehr Nutzen, mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten, auch in späteren Jahren noch neue Dinge zu lernen, geistig aktiv zu bleiben. Und das gilt eben auch für Vögel. Denn man hat sich dann angesehen, ob man auch weibliche Kanarienvögel, und zwar die Urform, den Kanariengirlitz, dazu bringen kann, zu singen. Also hat man diesen Vogelweibchen Testosteron verabreicht und festgestellt, nach relativ kurzer Zeit waren auch weibliche Vögel in der Lage, genauso wundervoll zu singen wie die männlichen. Und diese Funktionalität des Gehirns bleibt sogar für viele, viele Jahre erhalten, denn man hat selbst Weibchen, die schon 7 Jahre und älter waren, dazu bringen können, sich neuen Gesang anzueignen, wenn man ihnen eben Testosteron zum richtigen Zeitpunkt verabreicht hat. Das bedeutet, dass auch ältere Tiere, die in ihrem ganzen Leben noch nie gesungen haben, immer noch die geistige oder beziehungsweise die neuronale Fähigkeit besitzen, den Gesang zu erlernen, wenn nur die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden. Also ist der Gesang keine Frage der Größe. Wir wissen ja alle, die Größe zählt nicht, sondern das, was man damit macht. Und tatsächlich ist es wohl auch mit dem Vogelhirn so. Die Region, die für den Gesang verantwortlich ist, wird hauptsächlich von Hormonen beeinflusst und weist kein Größenwachstum zur Zeit des vermehrten Gesangs auf. Ganz spannend, ganz interessant und vielleicht auch eine kleine Anregung, sich im neuen Jahr möglichst geistig fit zu halten, flexibel zu bleiben, sich mit Neuem zu beschäftigen, sich mit Spannendem zu beschäftigen und ja, als Vorsatz vielleicht noch ein bisschen öfter das Fernglas zu schnappen, rauszugehen, sich umzuschauen und beim nächsten Mal hoffentlich wieder einzuschalten. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Start in das Jahr 2026. Die nächste Ausgabe erscheint gemeinsam mit dem nächsten Podcast Anfang Februar. Wir hoffen, Sie probieren auch unsere digitale Ausgabe mal auf, bleiben ganz gespannt, was wir für Sie im neuen Jahr in petto haben. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.